Jetzt lesen wir 2. Mose 20. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ich denke, dass wir den Rest das nächste Mal dann behandeln. Ich habe Ihnen mal früher erzählt, dass ich immer eine große Scheu habe, eine Predigtreihe über die 10 Gebote zu machen. Vielleicht lege ich einmal diese Scheu noch ab. Ich habe irgendwie eine Befangenheit. Ich fürchte, es könnte eine Predigtreihe werden, die die Menschen erschlägt, so wie die Israeliten um diesen Berg herum standen und spürten, da ist ein Zaun und ich darf nicht dazutreten und da geht man wie ein begossener Pudel nach Hause und es wird eigentlich gar nicht ersichtlich, was Gott ursprünglich mit seinen Geboten wollte. Warum das eine Gefahr ist? Weil wir das oft genug kennen, dass fromme Leute oder bibeltreue Leute die Gebote Gottes wie eine schwere Last tragen. Mit finsterster Miene. Eine junge Mutter hat mir es mal erzählt und sagte, wir durften in unserer Jugend am Sonntag nur schwarze Kleider anziehen. Der Sabbat als der schreckliche Tag. Das war für Kinder schlimm und da war es ganz streng geregelt, keine Spiele und so weiter. Was ist denn ursprünglich gemeint mit diesen Geboten? Und darum gehen wir wieder zurück. Ich sagte, das Kapitel davor, 2. Mose 19, ist doch Höhepunkt im Alten Testament. Die Gottesbegegnung. Und warum denn? Was ist das Geheimnis der Erschaffung des Menschen? Ist der Mensch eben so etwas Ähnliches wie ein Schweinlein oder eine Kuh oder ein Kälble oder was ist der Mensch? Der Mensch ist von Gott dazu in die Welt gesetzt, dass er ganz anders als alle Kreaturen unmittelbar zu Gott ein direktes Verhältnis hat. Eine Würde ohnegleichen. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Wir dürfen die ganze Eigenschaften Gottes widerstrahlen, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Treue, dass Gott in uns Menschen, auch wenn nur ein schwaches Ebenbild, etwas hervorwecken will von seiner Art. Wie Gott äußerlich aussieht, wissen wir nicht, sondern dass wir von seinem ganzen Wesen etwas widerstrahlen sollen und eine Herrschaftsfunktion über die Welt wahrnehmen sollen. Jetzt wollen wir uns heute Abend nicht unterhalten über die Missstände der Welt, wo heute geschossen wird in Sepa und Srebrenica und was weiß ich und wie die Welt im Argen liegt, sondern und das wissen Sie, dass Gott durch Ihr Leben einen Lichtschein verbreiten will. Und darum hat er Sie gerufen, dass Sie heute Abend da sind, um in diese finstere Welt ein Stück Herrlichkeit Gottes hineinzutragen. Und wie wunderbar ist es, wenn Sie einen Menschen zum Glauben führen dürfen, wenn Sie einen Kranken trösten, wenn Sie einem anderen Mut zusprechen. Das ist die ganze Lebensaufgabe eines Menschen. Wenn Sie ein Kind, das verängstigt ist, mutig machen und streicheln und Hoffnung geben. Sie wissen doch, was das ist. Wenn Sie Liebe weitergeben, ist das Allerschönste dieser Welt. Was kann ein Mensch Größeres tun? Und dazu hat uns Gott bestimmt. Und das Herrliche, dass wir gar nicht in den materiellen Dingen erliegen. Und ich fürchte ja, dass wir alle von dem ganz arg angekränkelt sind. Dass wir immer meinen, Geld sei wichtig und Ehre und wie wir diese irdischen Jahre füllen. Und wir vergessen ganz, dass wir berufen sind zur ewigen Herrlichkeit. Und es ist diese irdische Spanne nur ein ganz kleines Teil von dem, was vor uns liegt an der himmlischen Berufung, der wir zueilen. Und dazu hat uns Gott ein paar selbstverständliche Rahmenbedingungen gesagt, unserer großen Würde, die wir haben. Und deshalb sind die Gebote natürlich Grundgesetze der Freiheit, kann man sagen. Ja, natürlich. Im Hebräischen ist das ja so schön, dass das Hebräische keine komplizierte Grammatik hat. Wer eine Sprache lernt, weiß, dass das ganz schwierig ist. Wenn man zum Beispiel sowas im Englischen übersetzen wollte und sagt, ich würde gerne, ich würde gerne dieses Stück gehabt haben, in der Perfektform. Und das ist ganz schwierig im Englischen wiederzugeben. Nicht? Ich habe etwas gehabt, ist einfach, ich würde das gern gehabt haben. Das ist ja ganz schwierig zu konstruieren. Nicht, weil man das zuerst lernen muss, ist deutsche Sprache sehr kompliziert. Und im Hebräischen ist es ganz wunderbar, dass diese ganzen komplizierten Formen nicht da sind. Da ist offen gelassen, wie man was macht. Im Hebräischen heißt es zum Beispiel, ich bin, ich werde sein, oder selbst sogar die Befehle, sie können alles mit der gleichen, das gleiche Wort kann das gleiche aussagen. Sie könnten die Gebote ganz einfach übersetzen, zum Beispiel, du wirst sein. Du wirst sein einer, der keine anderen Götter neben sich hat. Ein Verheißungswort. Du wirst sein, eine Zusage Gottes. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht die Ehe brechen. Das ist Gottes Rahmengesetz. Verstehen Sie? Für einen jüdischen Menschen klingt das gleich ganz anders, weil der das gar nicht unterscheidet. Wir Deutsche haben viel zu viele Unterscheidungsformen. Sie kennen das schon aus der Gottesvorstellung, wie Gott sich dem Mose vorgestellt hat in 2. Mose 3. Als er dieses gesagt hat, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Können Sie alles so übersetzen? Ist eigentlich ganz schwierig. Das ist ein Ratespiel. Was bedeutet das? Im Hebräischen ist alles mit drin gesagt. Das ist eine Vielfalt. Aber es ist nicht bloß, wie wir sagen, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was gemeint ist, sondern da schwingt alles mit. Die hebräische Sprache ist überhaupt viel bildreicher, als wir unsere Sprache gebrauchen. Wir bringen es immer auf einen abstrakten Begriff. Im Hebräischen ist das viel gefüllter. Und darum sind die Gebote gleichzeitig nicht bloß Befehle, wie wir es hören, als Pflichterfüllung. Und ich bin einfach überzeugt, die meisten Deutschen hören die Gebote so, wie wenn eine Last ihnen auf den Rücken gelegt wird. Und sie hören es gar nicht so, wie ich einem jungen Menschen sage, der ganz verzweifelt kommt und sagt, ich werde mit meinen Schwierigkeiten im Leben nicht mehr fertig, und dem ich sagen kann, du kannst ganz unbekümmert sein, das löst sich, das wird anders werden, wenn du mit Gott gehst. Da werden sich deine Probleme lösen. So sind die Gebote gemeint, als eine ganz herrliche Zusage Gottes. Und noch einmal, in der Mitte steht die Begegnung Gottes mit den Menschen. Kapitel 19, Vers 1, nein, Vers 3, Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm. Und Sie wissen, dass Gott ihm diese Gebote von Angesicht zu Angesicht überreicht. Mose hat ja nachher diese Gebotstafeln zerschlagen, als er den Berg herunterkam und Aaron dieses Stierbild errichtet hat, dieses furchtbar schreckliche Götzenbild. Und dann hat ihm Gott noch einmal die Tafeln des Bundes gegeben. Und sind ja immer wieder bei den Künstlern dargestellt, die Gesetzestafeln, wo dann die römischen Ziffern draufstehen. Aber da ist das wichtig, das ist die persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und jetzt verstehen Sie meine Befangenheit. Man kann die Gebote Gottes eigentlich nur einem Menschen erklären, der eine persönliche, lebendige Glaubensbeziehung mit dem ewigen Gott hat. Und dann kann er das verstehen, dass aus dieser Beziehung heraus gewisse Folgen erwachsen. Ich merke immer wieder, unsere jungen Leute, die oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, die werden Christen. Und dann sagen die oft, das wissen wir überhaupt nicht. Wie gestaltet man eine Verlobungszeit? Wie macht man eine Ehe? Was sind eigentlich die Ordnungen? Und da muss man dann Dinge sagen, die für einen anderen Menschen selbstverständlich sind. Gebote sind Ordnungen, dass ich sage, guck mal, da gibt dir Gott ein Geschenk und du darfst mit diesem Geschenk leben. Die Gebote sind aus der Gemeinschaft mit Gott angebotene Geschenke, wie ich mein Leben gestalten kann. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der uns das Leben anvertraut, der möchte, dass wir in diesem Leben glücklich werden, dass wir nicht zu Schanden werden. Gebrauchsanweisung zum Leben, so wie Sie zu einem Gerät eine gewisse Beschreibung haben, so gibt Gott aus Liebe zum Geschenk noch ein paar selbstverständliche Gegebenheiten. Und dass die Gebote nicht zu halten wären, das ist natürlich eine absurde Vorstellung. Jesus hat es benutzt in der Bergpredigt, um uns nochmal zu zeigen, guck mal, in unserem Herzen werden wir immer wieder an diesen Gesetzen schuldigen. Was wollte Jesus zeigen? Dass zuerst die Herzoperation nötig ist. Ich brauche ein neues Herz, ein Herz der Liebe, das Gott fürchtet. Das war ja schon im Alten Testament drin, in den großen Verheißungen, dass Gott uns das neue Herz schenken will. War beim Propheten Hesekiel. Ich will ein neues Herz in sie geben, dass sie die meine Gebote halten und danach tun. Der schlimmste Missbrauch ist aber dort passiert, als im Judentum das Gesetz Gottes zu einem System verkommen ist. Und jetzt sage ich es nochmal, weil ich es nicht für vorbildhaft ansehe. Zu einem System verkommen ist, auch mit diesen, wie viel sind es, 524 Geboten und Verboten und was alles noch dazu kam, mit der ganzen mündlichen Tradition, wie man ein System gemacht hat und gesagt, wenn du das alles abgehakt hast, dann bist du okay. Das ist ein Quatsch. Sie verstehen doch, da wird es ein Äußeres erfüllen. Und um das geht es ja gar nicht. Es geht ja um die persönliche Lebensbeziehung mit dem ewigen Gott. Und das ist verloren gegangen. Und deshalb bitte ich immer wieder, dass Sie sich nicht heute begeistern an einer äußeren Frömmigkeit und sagen, ja, aber die beten doch so eifrig, da, wenn ich da Moslem sehe oder ich sehe da Juden an der Mauer stehen und die verbeugen sich. Das sehe ich ernsthaft. Aber ich sage, was nützt es, wenn das Eigentliche fehlt? Und da hat ja Jesus immer wieder so scharf darauf hingewiesen. So Frage an uns. So wie wir kennen, das kann einer sagen, ich gehe dauernd in Kirchen, aber was hat es für einen Wert, wenn du Gott nicht findest, wenn das nur ein äußerlicher Gottesdienst ist. Du kannst Lieder singen, aber wenn dein Herz nicht dabei ist, hat es doch keinen Wert. Und darum ist das bei den Geboten ganz wichtig, dass es um unser Herz geht. Und das steht hier in 2. Mose 20 ganz deutlich dahinter. Es geht aus dem Reden Gottes hervor. Und jetzt schauen wir das uns mal an, wie das ganze Leben auf diesen Gott ausgerichtet sein soll. Es geht nicht um Tempel und Opferdienste und irgendwelche religiösen Praktiken, sondern meine Lebenshaltung, mein ganzes Tun, bei Nacht und bei Tag soll dem Herrn gehören. Und da heißt es im Vers 2 zuerst, ich bin der Herr. Es gibt keine Autorität, aber er, der Herr, will die Autorität sein. Das heißt doch, in unserem Leben darf uns niemand anderes bestimmen. Wie oft haben wir Angst und Erschrecken vor irgendwelchen Mächten und Gott sagt, ich bin der Herr. Und schon jetzt merken Sie, dieses Wort, ich bin der Herr, ist ein solches Trostwort. Die Krankheit kann mich nicht ängstigen, der Tod kann mich nicht ängstigen, ich bin der Herr, der über den Tod befiehlt, der Herr, der die Krankheit wegschicken kann, ich bin der Herr. Ich bin der Herr, auch wenn alles wackelt und wankt, ich bin der Herr. Jetzt lass du in deinem Leben auch niemand anderes über dich bestimmen. Werdet nicht der Menschen Knechte. Ich sage zum Beispiel immer gern den Brautpaaren im Traugespräch, wenn wir so ein paar biblische Grundlinien durchmachen, sage ich immer, eine Frau ist nie so dem Mann hörig oder ein Mann der Frau hörig. Sie bleiben alle eigene Persönlichkeiten und stehen vor dem ewigen Gott. Und normal ist die Ehe überholt und dann stehe ich nur noch vor Gott. Der ist der Herr meines Lebens. Und da ist die Frage, was habe ich mit dem gut gemacht? Und das gibt auch jedem Menschen seine Würde. Das wird nicht einfach aufgelöst. Gott ist größer als alles andere und er bestimmt uns und ich habe meine Lebensführung von ihm und ich bin ihm untertan. Ich, niemand anderes. Und das ist gleichzeitig das Wort, das Mose einst gehört hat, als Gott sich ihm vorgestellt hat, ich bin der ich bin. Der Herr, der im Leben Moses der Wirkende ist, der Allmächtige, das haben wir gesagt, der genügend schafft in meiner Schwachheit. Der Herr, der sich wunderbar erweisen will, der meinen Mangel kennt, der mich durchschaut, der alles weiß, ich bin der Herr, der auch alle Kraft hat. Und die Begrenzung meines Lebens, meine Art, mein Wesen, das hat er so gegeben, er ist der Herr. Und dieses Wort Herr ist wirklich so umfassend, dass der Herr, der allein alles tut, wie er will und Macht hat, wie er will und der die alleinige Autorität ist, Herr ist sein Name. Herrscher heißt es. Oberster Gebieter, letzte Autorität. Im christlichen Bibelglauben spielt das eine wichtige Rolle, dass wir von einer großen Autorität Gottes ausdenken. Unser Leben kann sich bergen unter dem machtvollen Gott. Ich werde mit dir sein, da ist die Verheißung drin. Und dann dein Gott, dieses persönliche Liebesverhältnis. Ich bin dein Gott, für dich da. Dein Gott, der dich sucht, der dich lieb hat und der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, der dich herausgeholt hat und zu seinem Volk gemacht hat. Das ist ja das Geheimnis, dass es in unserer Welt nicht bloß Glaubensbeziehungen gibt, sondern es gibt auch eine Gemeinde, zu der ich dazugehören darf. Die Gemeinde deckt sich nicht mit den Organisationen. Wir freuen uns über jeden Menschen, der Gott gehört. Und wir suchen die Verbindung zu den Schwestern und Brüdern immer und freuen uns, wenn wir einen finden, der auch zu dem Herrn gehört. Gibt es Katholiken, Gläubige und freuen wir uns drüber. Oder bei den Adventisten plötzlich Leute. Vielleicht kommen wir mal mit der Lehre der Adventisten nicht ganz klar. Aber man muss sagen, ich habe einen gläubigen Menschen gehört, der allein Gott dienen will. Der zu dieser Gemeinde gehört. Dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben. Neben mir. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man so arg schnell sagt, das sei ein Götzen, wenn man das Geld lieb hat und so weiter. Ist richtig, aber es ist manchmal für Leute schlecht verständlich. Das heißt doch einfach mal, ich soll niemand anderes verehren, niemand anderes lieb haben. In einem Rang so wichtig, wie mir Gott ist. Sondern dass ich in allem frage, Herr, was willst du? Und das soll ich gar keine andere Werte haben, die mir so wichtig sind. Jetzt kommt es natürlich bei uns oft raus, dass wir da Dinge haben, die uns sehr wichtig sind, dass wir uns vielleicht sogar selber oft wie ein Herrgöttle lieben, dass wir manche heimliche Liebe haben, manche fremden Dinge haben. Sie wissen, was ich meine. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass man gerade den jungen Menschen sagen und sage, wenn sie vielleicht einen Enkelsohn haben, der gern einmal ein Fußballspiel anguckt, dass ich sage, das ist Götzendienst. Da würde ich vorsichtig sein, dass sicher manches kaputt gemacht würde. Wenn es wirklich ein Götzendienst ist, dann muss man wissen, wann es an die Stelle Gottes geht. Und das ist wirklich, wo es meine Beziehung zu Gott verdrängt. Und da muss ich aufpassen. Und nur auf den Fall sollen wir es beschränken. Wir dürfen uns ja an vielem freuen. Und Gott ist ein Gott, der uns vieles schenkt. Und ich freue mich sehr, heute Abend, 20.15 Uhr, wenn unsere jungen Leute wieder Fußball spielen. Und ich weiß, dass es viele unserer jungen Leute gerade in der Gottesbeziehung erhält, weil sie nicht zum Sportverein müssen, weil sie da kicken können, morgen Abend sind sie im Bibelkreis, weil sie heute Abend kicken können. Das ist so herrlich. Und deshalb wollen wir wissen, junge Leute brauchen auch irgendwo ihren Körper, das ihn einsetzen. Und deshalb tut es nicht so schnell mit den Götzen sage. Und da ist manche gesagt, man darf keine Freude haben am Schmuck und man darf auch keine Kosmetik auflegen und das sind alles Götze. Lass doch mal Götze ist, wo es meine Beziehung zu Gott verdrängt. Und ich glaube, das sind nicht einmal die Punkte. Und da muss ich sehr wachsam sein, ich weiß, wo es kommt. Ich darf diese Welt gebrauchen, aber ich soll wachsam sein, wo es meine Gottesbeziehung stört. Und nicht jeder miese Peter, der Ihnen da was redet, hat die Autorität Gottes. Da ist sehr viel Enge gepredigt worden. Sie wissen es doch noch, mit der Frau darf keine Hose tragen. Und heute trage es frömmste Frauen natürlich. Und sage, das ist ja immer nur schicklichste Kleid. Wollen Sie Bergwandern mit dem Rock, das ist unschicklich. Oder so, gell, wollen Sie klettern dann im Fels oder wo mit dem Rock. Und so, oder mit den Haaren schneiden. Also aufpassen, dass man nichts Falsches mit dem Götzendienst macht. Wir wissen doch ganz genau, wo Gottes Macht und sein Wort zerstört wird. Aber ich weiß, wie viele ihre Gottesbeziehung zerstört haben, bloß weil sie in ihrer Vernunft an Gott gehabt haben. Mit meinem Kopf verstehe ich es nicht. Und vor lauter Eitelkeit mit ihrer Vernunft diese beweihräuchert habe ich. Letzten Dienstag, Mittwoch im Jugendbibelkreis, gesagt, zu einem, der auch gesagt hat, mit seiner Vernunft, gesagt, oh, es gibt nur andere im Kreis, die zwei und zwei zusammenzählen können. Gell? Wenn so ein junger Kerl meint, im Abi, jetzt bin ich der Oberste, nicht? Man muss ja manchmal wieder runterholen und sagen, komm, wir haben auch schon Abi gemacht und so. Also, das ist manchmal das Beweihräucher, ich mit meinem Verstand, und da ist das Wort der Bibel, Gott ist viel größer. Und da müssen wir aufpassen, dass nichts mit der Ehre Gottes streitet. Dass unseren Glauben stört, dass die Nachfolge stört. Und das ist gemeint im Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum sind denn immer wieder bei Israel falsche Gottesbeziehungen reingekommen? Was war denn die Versuchung? Es ist ganz ähnlich gegangen wie bei uns heute. Ich denke, viele unserer Nachbarn oder die Leute, die bei uns im Haus wohnen, die stehen unter einer großen Versuchung, dass sie sagen, ich möchte Christ sein. Aber als ich so krank wurde, da habe ich natürlich auch eine Wahrsagerin befragt. Und so war es bei Israel. Ich erinnere mich noch als Kind, da fallen jetzt immer mehr Kindheitserinnerungen ein, bei unserer Metzgersfrau, das ist in der Felderstraße, da war der Mann vermisst. Und hat sie da bei meiner Mutter mal gesagt, wissen Sie, was wollen Sie denn machen? Einmal wollte sie wissen, was mit dem Mann ist, und dann bin ich zur Wahrsagerin gegangen. Also 1947 oder 48. Ich wollte wissen, was ist los. Und so war es in Israel. In Israel war die große Versuchung, man hat Angst gehabt in der Dürre Israels, da war das Wasserproblem vom Regen und da hat man nicht gewusst, kommt der Regen. Und weil der Regen musste beeinflusst werden und da hat man gesagt, ha, vielleicht ist doch noch besser, wir beten auch den Fruchtbarkeitsgott des Baal an. Das war ja ein sexistisches Gottesbild, in alle verschiedenen Ausgestaltungen, wir brauchen sie jetzt nicht austappen. Und dann sind sie hinauf und haben dann der Tempelprostitution sich beteiligt, damit der Regen kommt. Das ist eine Not, wenn ein Jahr der Regen ausbleibt. Und dann, ha, sicherheitshalber, man weiß nicht, war der Abergläubige. Toi, 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 nicht? Man weiß, vielleicht hilft es. Und das ist, wo Gottes Beziehung nicht eindeutig läuft, wo neben der Ehre Gottes etwas anderes ist. Und das ist doch eine Frage an die Gemeinde heute, ob wir Gott ganz vertrauen. Das Gebot hat seine Bedeutung, es ist ein herrliches Gebot, ein Gebot der Zusage, des Erbarmens Gottes, der Liebe. Und der Begegnung mit dem heiligen Gott, der uns seine ganze Macht gibt und seine Freundlichkeit in seiner Güte und seiner Hilfe zu umgehen. Entweder oder, man kann nicht dazwischen sein. Das ist überhaupt so komisch, dass man heute meint, ja, in der biblischen Offenbarung ist schon was drin. Also nicht, heute hat mich ein Mann auf der Straße gefragt, von unserer Alte, hat gesagt, kommt der Herr Zahn in den Himmel? Und er sagt, ach, wissen Sie, dazu bin ich nicht so. Ah, wissen Sie, ich lese so gern seine Bücher. Ich sage, aber er hat auf die Ehre Christi in der Dreck getreten. Er sagt, Christus war, Jesus war nur Jesus und kein Christus, kein Gottessohn. Ja? Da gibt es keinen Kompromiss. Wenn Menschen Jesus seiner Göttlichkeit berauben, ich weiß nicht, wann sie in den Himmel kommen, aber ich sage, er hat keinen Erlöser. Ich kenne viele nette Leute, aber sie können mich nicht erlösen im Gericht Gottes. Und wenn Jesus bloß ein Mensch war, kann er mich nicht erlösen. Und ich will keine anderen Götter haben. Ich will niemanden, zu dem ich aufschaue. Ich brauche einen Heiland und einen Retter. Und dem will ich gehören. Keine anderen Götter haben neben mir. Keine anderen. Zweitens, zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Jetzt hat der Luther das Gebot rausgestrichen und Sie haben das dritte Gebot als zweite Gebot gelernt. Das wissen Sie ja. Haben Sie das gemerkt im Konfirmandenunterricht? das Schindluder getrieben. Also warum hat Luther das geändert? Luther hat ja manches kühn gemacht in einem Handstreich. Die Reformierten, etwa in der Schweiz oder im Rheinland, die lernen das zweite Gebot anders wie wir. Und da kommen wir schon beim fünften und sechsten Gebot durcheinander. Der Luther hat das zehnte Gebot ins neunte und zehnte auseinandergenommen, damit wieder auf zehn kommt. Er hat dieses zweite Gebot im Vers 4 gestrichen. Warum? Weil damals die Schwärmer, so formgewesen wie Charismatiker heute, die sehr enthusiastisch gelebt haben, die haben die Bibel genommen und haben dann gleich zu Handlungen geschritten. Sie sehen das in der Stiftskirche, sie sehen es im Ulmer Münster, dass die Bildnisse, wo irgendein Bildnis war, nicht bloß von Gott, sondern Bildnis überhaupt, ein biblisches, haben die mit ihren Hellebarden abgeschlagen. Selbst im Basler Münster und überall. Und im Ulmer Münster ist es erschütternd, in der Kapelle, im Chor ist es richtig rausgehauen bis auf die Steine. Und wie der Luther das gehört hat, der war ja auf der Wartburg, ist er sofort nach Wittenberg runter und hat die Leute zum Gehorsam gerufen und hat immer wieder Angst gehabt, eine übersteigerte Frömmigkeit mit einem Drang, etwas 190%ig zu tun, in der falschen Weise. Ich habe was dagegen, Bilder von Gott zu malen. Ich kann auch die Bilderbücher nicht leiden, das ist die einzige Schwäche beim Schnoff und Karolsfeld, dass er Gott den Vater gemalt hat. Ich verstehe es nicht. Aber wir haben überhaupt nichts dagegen, unsere Kinder schöne Bilderbücher vom Sturm auf dem Meer zu geben mit Jesus drauf. Das ist doch klar. Aber das haben die Schwärmer in der Reformationszeit übertrieben. Und darum hat der Luther, weil es Argumentation nicht mehr möglich ist. Sie wissen, wenn einmal die Schwärmerei mit dem Enthusiasmus durchgeht, dann bleibt jede Argumentation auf der Strecke. Das war ja dann der Thomas Münzer. Und es hat ja in Münster furchtbare Sachen dann gegeben, bis hin zur Auflösung der Ehe, zur Vielweiberei und alles Mögliche, die, wenn Sie es mal alles lesen wollen, das sind schreckliche Entartungen gewesen. Es ist immer merkwürdig, dass es dann meist auch noch in aller Gesetzlosigkeit endet, die dann sagen, wir brauchen überhaupt kein Gesetz mehr, was zuerst so in einer übereifrigen Gesetzesbefolgung begonnen hat. Für uns ist das zweite Gebot das biblische trotzdem, auch wenn wir es die Konfirmanden jetzt anders lernen. Das zweite Gebot ist, wir sollen uns kein Bildnis machen. Und das ist vor allem, ich brauche mir Gott nicht vorstellen und auch Gott nicht zu vergleichen. Seine Majestät ist für meinen Verstand nicht zu erforschen. Er bleibt ein Geheimnis und ich darf auch mir, brauche gar keinen Vergleich von Gott zu haben. Ich brauche mir Gott nicht vorstellen. Und vor allem ist auch Gott nicht mit irgendetwas anderem vergleichbar. Ich finde Gott nicht irgendwo und ich brauche Gott nicht suchen irgendwo. Er ist mir nahe, hier und heute, wo ich sein Wort höre. Und wo ich an ihn glaube, stehe ich vor der Wirklichkeit Gottes. Und so war es im Alten Testament. Der Herr, dem ich anbeten darf, dem mein Leben gehört, der der Herr sein will. Welche Bilder haben sie gemacht? Was war das beim Aaron nachher, wie er das goldene Stierbild gemacht hat? War es wieder die Fruchtbarkeit? Wenn Sie es mal religionsgeschichtlich verfolgen, sind die Bilder immer die gleichen. Und zwar bis hin zu den primitivsten Religionen. Es geht meist um die Fragen der Kraft, der Fruchtbarkeit. Dann ist man eigentlich schon fertig. In den allen Religionsbildern, aller versteckten Formen kommt es wieder. Gehen Sie mal ins Lindenmuseum, gucken Sie all diese Kulturen von Papua-Neuguinea, werden immer wieder aufs Gleiche kommen, wenn Sie ein Auge dafür haben. Und Israel war nie dagegen gefeit, dass das wieder durchbrach. Es gibt für Gott kein Bild. Und die modernen Aussagen über Gott, eine größere Macht, was soll das sein? Was heißt das? Eine höhere Macht. Welches Gleichnis hat der moderne Mensch für Gott? Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. So erschütternd, dass selbst der Jakob mit seiner Rahel noch die Götzenbilder mitbrachte aus dem Zweistromland. Und er hat sie erst vergraben in Sichem, unter der Terebinthe oder wie es dort heißt, in Sichem. Und später hat der Josua an der Stelle zu Israel wieder gesagt, tut von euch die fremden Götter. Es ist immer wieder nötig, diese heimlichen Götzenbilder, die man hat, zu vergraben. Und es sind wirkliche göttliche Autoritäten in unserem Leben, die keinen Raum haben. dürfen, als der Gott, den man nicht sehen kann. Bei Israel eine schreckliche Versuchung gewesen. Wenn wir es jetzt nochmal ansehen, selbst im Tempel von Jerusalem, in der Königszeit, wurde doch das Russebild von Babylon aufgestellt. Dann wurden Altar dort gebaut für den Gott der Sonne. Ja, die Naturmächte waren es meist, die man angebetet hat. Der Sonnengott, wenn Sie es nochmal lesen, die dann der Hiskia weggetan hat, in der großen Reform, wo die verbrannt hat und so weiter, und machte unrein die Altäre, indem er die Knochen dort verbrannt hat und so weiter. Ist doch erschütternd, wo sie ihre Söhne durchs Feuer gehen ließen, im Ben-Hinnom-Tal, im Tophet unten und so weiter. Und wie Gott das richtet und sagt, es gibt keine Kompromisse mit irgendwelcher Religionsvermischerei. Das ist mir ganz arg schwer, wie heute immer mehr im kirchlichen Raum ein Denken um sich greift, dass alle Religionen zu Gott führen, Teile der Wahrheit hätten. Übrigens, ich hörte das jetzt in einem Artikel der Bekenntnisbewegung, steht das drin, dass er schon auf den theologischen Konferenzen der Welt, evangelikalen Weltallianz wieder offen geäußert würde, alle Religionen führen zu Gott und hätten die Wahrheit. Und wenn Sie das einmal sehen in Indien, wie unsere indischen Christen sagen, gar nichts, im Gegenteil, es ist solch eine Macht, das höre ich immer wieder so gern, wenn Sie auch zu uns kommen und sagen, wir spüren doch, wie etwa im Hinduismus, das ist gar keine geistige Religion, sondern ein ganz materialistischer Geisterglaube. Und sagt, ihr seht das immer im Buddhismus. Ich sage dann oft zu den Freunden, ich würde mal gerne so einen Tempel ansehen. Und oft haben sie richtig Bedenken gesagt, das wollen wir gar nicht, weil es für unsere Leute schon ein Missverständnis wäre, wenn du da als Tourist rumgehst und ein paar Fotos machst. Und wir sehen das, wie auf der praktischen Ebene die Einflüsse sind, dass das Mächte sind, die unsere Leute in Bann halten. Und sie wissen ja oft, wie das ist, wenn Menschen mit solchen Dingen zu tun haben, wie sie wie gebunden und gefangen sind. Aber dann auch wieder erschütternd, wie die etwa erzählen, was diese heidnischen Gottheiten oft für Wunder vollbringen. Gerade im indischen Raum. Und deshalb erlaubt uns Gott, nichts mit diesem Ganzen zu tun haben, halt du deine Finger davon weg, nichts, es gibt keinen Kompromiss. Und Gott sagt, es geht sogar nicht um dich, sondern es geht um deine ganzen Kindergenerationen. Das ist was ganz Wunderbares, wie wir gesegnet wurden, weil unsere Voreltern gläubig waren. Was ganz Großes. Und die jungen Leute, die oft zum Glauben kommen, beneiden uns am allermeisten, sagen, ihr habt es eigentlich gut gehabt, ihr seid schon als Kind im Glauben aufgewachsen. Das ist ein ganz besonderer Segen, weil man das durch Generationen weitergeben darf. Und wo ein Beter in der Familie ist, das hat so eine Bedeutung oft. Und man kann es oft so sehen und ich freue mich so, wie wunderschön das oft ist. Und ach, ich will jetzt gar keine Namen nennen, wenn man da irgendeine alte Frau sieht, plötzlich kommt der Enkel wieder in den Jugendbibelkreis, wieder aus der Familie, wo man gar nicht denkt und so. Und plötzlich irgendwo läuft die Linie, weil da Beterin doch war, in aller Verborgenheit und Stille. Weil Gott sagt, ich will segnen die, die mir Vertrauen erweisen und die mich lieben und meine Gebote halten. Gott segnet und Gott schenkt. Drittens, du sollst den, haben wir noch Zeit? Den Namen des, oh nein, ist Zeit rum, dann machen wir das nächste Mal dann noch weiter. Vielleicht erst noch das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Warum sollen wir denn den Namen Gottes nicht missbrauchen? Das ist natürlich sicher so, dass man mit dem Namen Gottes manches bewerkstelligen kann im Zaubern, über die Macht Gottes verfügen, weil wir den Namen Gottes haben zum Anrufen. Der wird errettet, der den Namen des Herrn sucht. Und das ist ein ganz tolles Angebot Gottes. Gott verpflichtet sich, dass er sich finden lässt bei dem, von dem, der seinen Namen sucht. Und das ist wie wenn man mit dem Rettungsseil oder mit dem Rettungsring Kasperreihe macht, dann hat man ihn nicht, wo man ihn braucht. Ich brauche dieses große Geschenk des Namens Gottes. Und darum muss ich ihn bewahren. Die Erklärungen Luthers sind phänomenal gut, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Er ist zum Beten da. Und der Name, das ist Herr, Heiland, Erbarmer. Jesus ist sein Name. Da darf ich ihn anrufen, wenn manchen das ein Problem ist mit dem Schwören. Auch hier haben wir keine enge Vorstellung. Unsere Richter müssen irgendwo wissen, in dieser verlogenen Welt, wo ist ein Mensch bei einer höheren Autorität zu verpflichten? Und wo das in Verantwortung wahrgenommen wird, so wie es heute bei unseren Gerichten tut, sehe ich nichts, was Jesus dagegen haben könnte. Sondern es ist da, wo wir meinen, unser ungenaues und unglaubliches Wort immer wieder bekräftigen zu müssen. Ich kann schwören und so weiter. Da ist es gar nicht nötig. Oder ich sage dir bei Gott und so weiter. Das brauche ich nicht. Und vor allem, wo wir den Namen Gottes in einer Entwertung haben. Ich habe nicht mal was dagegen bei dem Grüß Gott, wo es noch einen Sinn hat und wo wir auch noch was dabei finden. Aber es ist sonst sicher zu überlegen, ob wir den Namen Gottes nicht unnütz und leer machen mit vielerlei Geschwätz, sondern der Name Gottes ist dazu da, dass wir ihn preisen, ehren und rühmen. Aber selbst wenn einer von Ihnen sagt, ich kann nicht schwören, weil mein Gewissen gefangen ist in Gottes Wort, bin ich immer wieder froh, dass es, glaube ich, bei dem Gericht auch eine Möglichkeit gibt, sich darauf zu berufen. Und es wird, ich habe mal gehört, wenn man sich als Korntaler, das muss irgendeine Gruppe sein, benennt, da gibt es gewisse Dinge, aber ich glaube nicht, ich wollte Ihnen nur sagen, wenn es einen von Ihnen bekümmert, dann kann man ihm helfen in dieser Not oder ihm gar sagen, denn es gibt auch etwas, was glaubwürdig wirkt. Das ist auch immer wieder der Fall. Ich habe nie Probleme gehabt in den Fällen, wo ich vor Gericht als Zeuge aussagen musste, weil es ja gerade darum ging, die Wahrheit rauszubringen. Und das ist ja auch ein Gottesdienst, wenn die Lüge besiegt wird. Und darum ist es ein positiver Gebrauch. Aber es genügt jetzt mal. Jetzt haben wir 3 gemacht, macht nichts. Machen wir das nächste Mal noch die 7 anderen. Aber es ist mal schön. Aber Sie haben verstanden, wie schnell man die Gebote zu einer Fessel nimmt. Und das, was eigentlich war, uns gegeben war, bei Luther so schön rauskommt, die positive Wendung. Zum Beten, Loben und Danken ist das gegeben. Oder gerade dann bei den anderen Geboten ist immer wieder die positive Wendung, bei Luther so schön, alles zum Guten wenden, Gutes von ihm reden und so weiter.